Secure from condition one. Set condition two throughout the ship. Division officers submit casualty and damage report to combat. Glad we didn't need your Marines today.
Yeah. Yeah, me too.
Signal from the flagship, sir. Admiral Kane on the line.
Put it through.
Congratulations, Commander.
Congratulations to you too, Admiral. Significant victory. Is Starbuck with you?
Yes, she is.
Mrs. Starbuck?
I've been thinking about what we talked about before. Not enough to survive. One has to be worthy of surviving. That's all.
I think that's very wise, sir. Thank you.
Herzlich willkommen auf der, in der, unter der, mit der Bahnhofskino Galactica. Mein Name ist Patrick.
Und mein Name ist Britt-Marie, hallo.
Hi. Housekeeping. Ganz, ganz okay. Wichtig. Wir haben uns so verfranst zu Beginn der letzten Folge für alle Menschen, die Auferstehung also. Teil 1 nicht gehört haben, beziehungsweise unser Gespräch darüber, das brennt mir jetzt unter den Nägeln. Was ist dieser Fahrradständer?
So. Ja. Die kurze Antwort lautet, ich war zu doof, das Schiff zu erkennen. ich würde ja gerne sagen, es war irgendeine
Ausstellung. Das Wiederauferstehungsschiff hast du nicht erkannt.
Oh, ja. Weißt du, was, warum mich das so irritiert hat?
Ja.
Weil sie da durchfliegt.
Ja.
Ich habe das irgendwie nicht gerafft. Also, das ist schon das Schiff, das übrigens aussieht wie ein Fahrradständer, aber sie fliegt ja dann durch das Schiff durch, wenn sie da ihre Fotos macht. Mhm. Und warum entdecken sie die dann nicht, wenn sie durchs Schiff durchfliegt? Selbst wenn das Schiff diese rippenartigen Strukturen hat, ja, wo man theoretisch durchfliegen könnte, das ist doch so, als wenn sie ins Schiff reinfliegt und dann wieder rausfliegt. Okay. Also so wie in den Laderaum rein und aus dem Laderaum wieder raus. Ich verstehe nicht, weshalb die dann nicht entdeckt wurde.
Erstmal, weil die Oberfläche ihres Radars da, der Blackbird kein Licht reflektiert und außerdem
meinst haben wir jetzt du, bereits, das allein reicht
nein,
schon?
Nein, wir haben bereits zwei Szenen gehabt jetzt, wo die Pegasus, beziehungsweise die Galactica und die Pegasus nicht die Blackbird erkannt haben oder als zylonischen Raider missidentifiziert haben, weil die das offenbar kann. Beziehungsweise jetzt ja, nicht dann, mehr, weil jetzt ist sie ja kaputt. Ja.
Genau, und dann springt sie quasi weg, beziehungsweise, ja, ich glaube, das soll einfach nur eine schnelle Beschleunigung sein, aber es sieht aus, als würde sie in so einen Hyperdrive springen. Ja. Also dieser Trick quasi, oder sagt man, dieses CGI an der Stelle ist auch ein bisschen komisch. Also auf gut Deutsch, ich war zu doof. Und deswegen, ich würde gerne am liebsten unsere komplette Diskussion von letzter Folge einfach einmal komplett rausschneiden. Aber ist okay. Das kommt, wenn man nicht konzentriert genug schaut. Weißt du? Das ist so, wo fliegt die da durch? Hä, ich verstehe das nicht.
Ja. Aber, ich sehe fast immer zu viel, weil ich hier mir die Episoden an die Wand werfe. Ich habe hier einen Beamer und ich werfe die an die Wand und gucke mir die hier mit einer 2-3 Meter Diagonale an. Und deswegen, ich sehe fast zu viel und du hast anscheinend zu wenig gesehen. Ja,
irgendwie war ich so doof. Aber das liegt
natürlich
auch an der Struktur des Schiffes, die wiederum dann jetzt, wenn ich jetzt weiß, das ist das Schiff, ist schon irgendwie geil. Also,
ich weiß auch, was du meinst
auch
mit den Fahrradständern.
Gute Gedanken gemacht, was das Design angeht.
Das ist eine moderne Kathedralenarchitektur, wohl irgendwie nach dem Vorbild irgendeiner in jüngster Zeit vor ein paar Jahrzehnten gebauten Kathedrale, also ganz moderner Architekturstil. Ich wäre auch nicht drauf gekommen, steht irgendwo in der Galactica-Wiki oder Battlestar-Wiki oder so. Wiki habe ich gesagt? Egal.
Wiki.
Ja, Wiki. Ja, wäre ich auch nicht drauf gekommen, aber auf Fahrradständer, das war so weit weg von meiner Wahrnehmung, dass ich dachte, wovon redest du? Bist du komplett wahnsinnig?
Struktur oder wie auch immer man das nennen möchte. Ja, klar. Okay, verstehe. Na, es gibt doch diese dreieckigen Fahrradständer, deswegen, egal.
Ja, okay. Alles gut, das haben wir ja geklärt. Ist doch ein schöner, leichter Einstieg. Wir reden über die Auferstehung Teil 2 bzw. Resurrection Ship Teil 2. Versendet am 13. Januar 2006. Regie wiederum Michael Reimer. Drehbuch von Ronald D. Moore. Und das war schon. Zu den beiden Herrschaften muss man nicht viel sagen, weil die sind ja beide sehr involviert in die Entstehungsgeschichte dieser Serie und dieser Folge natürlich. Und einige Szenen wurden wohl auch, darüber reden wir später, noch am Set geschrieben, während des Drehs, also oder improvisiert. Oder dazu dann gleich mehr. Genau, Teil 2. Von 2 beziehungsweise 3, wenn man doch Pegasus dazu nimmt, des großen Dreiteilers. Das ist auch wiederum hier so ein Story-Arc, der hier wiederum abgeschlossen ist und spannend darüber, und uns gespannt darauf sein lässt, was da als nächstes kommt. So. Mhm. Bist du schon bereit für die Inhaltszusammenfassung oder haben wir noch irgendwas?
Wir können gern direkt einsteigen.
Es wird immer schwieriger, weil es gibt keine parallelen Handlungsstränge wirklich. Ja, es gibt nur noch so einen Haupthandlungsstrang und so, ich würde mal sagen, so 2, 3 Goodie-Szenen, von denen ich sagen würde, ja, gut, dass sie da sind, aber sind nicht super essentiell. Aber egal, wir fangen mal an und gucken, wie weit wir kommen. Und zwar bittet Kara Lee, ihr beim von Commander Adama befohlenen Attentat auf Admiral Kane Rückendeckung zu geben. Kane derweil bestärkt Kara darin, konsequent, was sagt sie, don't flinch, in ihren Handlungen zu sein. Und Lee ist überrascht, dass Rosalind Impulsgeberin für das geplante Attentat war. Er hat ein kleines Zwiegespräch mit seinem Vater. Bei der Schlacht gegen die Zylonische Flotte wird eine Baestar, also das Mutterschiff der Zylonen und das Resurrection Ship zerstört. Lee kann den Faster-than-Light-Antrieb das Resurrection Ship zerstören, prallt aber nach dem Einsatz mit einem Raptor zusammen und kann sich nur mit dem Schleudersitz aus dem explodierenden Blackbird retten. Der ist dann auch kaputt, wollte ich hinzufügen. Habe ich ja, glaube ich, schon gesagt. Im All treibend und mit einem beschädigten Raumanzug scheint er aufzugeben, wird aber letzter Minute gerettet. Adama pfeift Kane zurück. Nee, warte mal, da war Five Kara zurück, Starbuck zurück, bevor sie auf Kane auf der Brücke der Pegasus erschießen kann. Auch Kane bricht den Attentatsversuch auf Adama ab. So. Vielleicht erstmal so weit.
Mhm. Ja. Ja.
Wir haben einen ungewöhnlichen Start, beziehungsweise ich wollte dich gleich mal fragen, ist das heute noch so ungewöhnlich, dieses, wir rechnen eigentlich damit, dass es jetzt eine direkte Fortsetzung gibt der Konfrontation, die ja mit der die letzte Folge endete und sind dann erstmal ganz woanders, nämlich 48 Stunden später.
Ja, also eigentlich ist das ja nichts mehr Ungewöhnliches.
Nichts mehr, ja.
Wobei, ich weiß auch gar nicht, ob das aber zum damaligen Zeitpunkt so ungewöhnlich war. Ich glaube, wir hatten einmal darüber gesprochen, dass das ja auch sowas ist, was durch verschiedene Serien schon eigentlich etabliert war. Hm. Und gerade in Lost oder so wird es ja, glaube ich, auch sehr häufig gemacht.
Richtig, ja.
Und das war ja auch quasi zeitgleich. Also offensichtlich war das so ein Go-To-Trick oder Go-To-Move, der halt damals einfach normal war.
Ja.
Und das ist tatsächlich ein bisschen aus der Mode gekommen. Also es fühlt sich jetzt fast schon wieder neu an, weil wir das so lange nicht mehr gesehen haben.
Tatsächlich,
also in den meisten Serien von heute, finde ich, hat man das gar nicht mehr so.
Nee, es wurde eine Zeit lang tatsächlich, ich glaube, ja, wir hatten schon mal drüber gesprochen, ein bisschen überstrapaziert, auch für meinen Geschmack. Mhm. Dieses, man sieht etwas und dann Zeitsprung zurück. Und mittlerweile, wenn es auftaucht, kann man mich, beziehungsweise meine arme Frau muss das laut aufstöhnen hören. Also wenn ich irgendwo sehe, wir sind mitten in der Action-Szene, dann steht da 3 Wochen zuvor. Und vor allem, wenn sich dann so langsam herausschält, wenn wir eine Serie gucken, es dauert Folge um Folge um Folge um Folge, bis wir dann dahin kommen. Und wir sind in Folge 8 dann immer noch nicht bei dem 3 Wochen später Zeitpunkt. Hier in dem Fall fand ich es jetzt nicht so schlimm, weil wir sind ja eine Viertelstunde, 20 Minuten später da.
Wenn das innerhalb dann aber, ich kenne das eigentlich so, dass das dann innerhalb der Folge erzählt wird. Wenn es dann aber tatsächlich eine ganze Serie dauert, da würde ich auch die Krise kriegen. Meine Güte. Ja, aber ich muss tatsächlich sagen, dass hier der Trick in dieser Folge, finde ich, ganz wunderbar funktioniert hat. Mm. Und ich habe hier gesessen und das hat mich neugierig gemacht. Ich meine, gut, jetzt ist ja natürlich auch Lee jemand, mit dem man so ein bisschen mitfiebert. Also der ist ja schon eine Sympathiefigur auch.
Ja,
und deswegen hat das auch gepasst. Also wir lieben es ja, die Leute, die wir lieben, zu quälen. Also das ist ja, wenn die irgendwie in Bedrängnis geraten, das ist ja besonders spannend. Und in dem Fall, ja, Lee, genau, es hätte auch Kara sein können. Die ist ja auch so eine Sympathiefigur im weitesten Sinne. Umstrittener als Lee, aber doch auch eigentlich jemand, mit dem man mitleiden würde, glaube ich. Mhm. Also das heißt, Lee, sie schwebte da halt rum. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war selber ein bisschen überrascht, weil ich habe natürlich alles durchschaut. Mir war schon klar, dass es so ein Go-To-Move ist für die Writer. Auch diese Szenerie, dass da Lee eben da in diesem See rumschwimmt.
Ja.
aber das ja eigentlich quasi seine eigene Vorstellung in dem Fall ist oder seine Halluzinationen, die er hat aufgrund des mangelnden Sauerstoffes etc. etc. Das war mir alles klar, das habe ich alles durchschaut und trotzdem saß ich hier und dachte, Mensch, das funktioniert aber richtig, richtig gut. Ja, also deswegen, das war für mich, war das super.
Es sei vorweggeschickt, pflichtgemäß, ich gucke die Serie zum wiederholten Mal, Britt-Marie zum ersten Mal. Ich sage das auch deswegen nochmal, nicht nur, weil es vielleicht auch hilfreich ist für Menschen, die uns zum allerersten Mal hören, genauso wie der Wunsch, uns gerne Feedback, Kommentare, sonstiges an galaktikapodcast@gmail.com zu schicken, weil ich tatsächlich, obwohl ich die Folge schon kannte, kurz innegehalten habe und überlegt habe, wer ist das denn? Wir sehen ihn ja nur in dem Raumanzug dann sehen wir ihn eben im Wasser treibt oder mit dieser Schwimmbrille und man sieht eben nur Teile seines Körpers und ich habe tatsächlich, also ich konnte mich auch nicht mal so en Detail an die Folge erinnern und habe, ich gebe zu, 20, 30 Sekunden gebraucht, bis ich dachte, das ist hier Jamie Bamber, ne? Also liebe Dame. Ja.
Also sagen wir es mal so, theoretisch müssten wir ihn beide mittlerweile an der Brust erkennen, weil so oft wie der Mann nackt durchs Bild gerannt ist mit nackter Brust, müsste das eigentlich sofort ein, das ist
Jamie Bamber. Das ist alles harte Arbeit, das will dann auch präsentiert werden. Ja.
Genau. Aber tatsächlich ging es mir genauso, weil wenn er da so im Wasser treibt, das war nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Ich habe dann überlegt, okay, wen kennen wir, der diese Art von Physik hat, also sprich braunhaarig und so. Und da dachte ich, kann eigentlich nur Lisa Adama sein, also so. Und als dann die Kamera ranzoomte ans Gesicht, dann hat man es auch eigentlich besser erkannt.
Ja. Ron Moore wird das in seinem Podcast-Kommentar auch, das sei einer so von diversen Moves gewesen, mit denen er einfach so ein bisschen aus der Norm schlagen wollte und er meint, das sei zu erwartbar, jetzt einzusteigen, gleich mit wieder dem Konflikt und einer direkten Fortsetzung, so wie er es eben früher bei Star Trek auch gelernt hat, wo er ja auch Drehbücher für TNG und Deep Space Nine geschrieben hat. Nach heutigen Maßstäben ist das natürlich alles
nicht mehr so
revolutionär.
Ja, stimmt schon. Aber lustigerweise habe ich nämlich genau das Gleiche gedacht, nur andersrum. Ich habe nämlich das gesehen und dachte, oh, da hat aber Ronald D. Moore von Star Trek gut gelernt. Das war so mein Gedanke, so nach dem Motto, der hat so viel Erfahrung mittlerweile gesammelt, dass der genau weiß, welche Go-To-Moves man machen kann, um das Ganze dann einfach ein bisschen anders zu gestalten, weil ich meine, im Grunde erzählt er ja die gleiche Story. Also es ist jetzt nichts Außergewöhnliches, es wird auch so weiter erzählt, wie wir das, glaube ich, erwarten. Aber es ist halt einfach, die Form ist einfach mal ein bisschen anders, um das Ganze ein bisschen aufzulockern und mal eine neue Perspektive zu geben. Ja.
Ich finde auch die ganze Folge dramaturgisch, also erzählerisch rundum gelungen, bis vielleicht auf den kleinen Kritikpunkt, dass man, also mir ging es zumindest so, bis zur Episodenmitte, wenn dann eben die große Schlacht losgeht gegen die Zylonen, fast schon vergessen hatte, dass sie noch ansteht. Weil ich war sehr, sehr investiert in diesen Konflikt da zwischen den beiden Battlestars, also die sich ja auch behaken, bedrohen da, die Vipers sich gegenseitig konfrontieren. Und auf den Konflikt zwischen Kane und Dama und auf die ganze Geschichte mit Lear Dama, was ist mit dem los, dass ich dann als diese riesigen Raketen da abgefeuert wurden. Also gibt es ja dann einen harten Schnitt nach der Unterredung zwischen Lear Dama und William Dama, also dem Commander, Vater und Sohn. Und dann ballern die los. Ich dachte, die Raumschlacht, stimmt, der Plan, den wollte ich auch noch umsetzen. Und das hat ich fast schon aus den Augen verloren, muss ich sagen, weil ich war viel investiert in so das menschliche Drama. Aber vielleicht ist es auch ganz gut.
Ja, bei mir ging es tatsächlich genauso. Und da hast du schon recht, es ist schon so ein kleiner Flaw. Ich fand am Ende nämlich tatsächlich auch diese ganze Auseinandersetzung zwischen den zwei Battlestars und zwischen den zwei Kommandanten der Schiffe sehr antiklimaktisch. Ich meine, na gut, insofern auch antiklimaktisch, weil sie ist tot, dann gab es in dem Sinne keine Auseinandersetzung. Aber das Ganze hat sich irgendwie doch sehr einfach in Wohlgefallen aufgelöst. Und das war mir alles dann zu einfach auch am Ende. Also irgendwie, es waren halt waren es zu viele Handlungsstränge, die hier wieder in einer Episode abgefrühstückt wurden? Hätte man vielleicht sagen können, man hätte vielleicht dann die ganze Auseinandersetzung der zwei Schiffe zum Beispiel in eine eigene Folge packen sollen, ich weiß es nicht. Ich fand es okay so, aber es war schon so ein bisschen so. Die
wurde aber auch gestretched über zwei Folgen, ne? Über Pegasus und den ersten Teil dieses Zweiteilers.
Ja. Also das war tatsächlich ein bisschen was ich so, ich fand's okay, also ich fand die Folge an sich wirklich richtig gut, die hat mir super gefallen, aber das war trotzdem sowas, wo ich dachte, ich hatte mir irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Mehr, ich weiß nicht, Action. Es war am Ende dann so, dann hat einfach der zweite in Command sozusagen übernommen und ist jetzt quasi der Commander des Schiffs. Ja, aber was passiert denn jetzt mit denen? Also ich meine, haben die sich jetzt der Flotte angeschlossen?
Ja.
Um die Battlestar? Oder ja, aber wem unterstehen sie dann? Weil sie unterstehen ja dem dann Admiral. Offiziell natürlich Adama.
Ja.
Aber wie ist dann das Klima auf dem Schiff? Weil der zweite Offizier oder der erste ja dann in dem Fall,
Fisk,
der ja jetzt Commander ist, genau, wird er die gleiche Politik fahren wie Kane? Also das sind alles so Dinge, die da Fragen, die mich wirklich interessieren. Aber da haben wir keine Antwort drauf bekommen.
Ja, ich kann doch keine Erklärung bieten. Bestenfalls eine Entschuldigung oder den Versuch einer Rechtfertigung. Wobei nicht mal das unternimmt Ronald D. Moore da in seinem Podcast-Kommentar. Er sagt, einige Sachen sind einfach super uninteressant zu erzählen. Also er meinte, klar, es muss diese Coda geben. Man kann nicht einfach Kane erschießen, so die Hauptfigur der letzten drei Folgen und so den Hauptgegenspieler, den einen menschlichen, den Dama bisher hatte. Und dann einfach sagen, oh, die ist tot, wir reden nicht drüber. Er sagt, man muss es irgendwie abwickeln und sein Wunsch was eben so einige Sachen rund zu machen, so von wegen auch Starbuck am Ende sagen zu lassen, wir sind schon wieder ganz am Ende, unter der Führung von Admiral Kane ging es besser oder sie machte die Flotte zu einem sichereren Ort und dann eben diese Staffelstabübergabe an Fisk, aber er meinte zum Beispiel nur bis hierhin und nicht weiter, er wollte zum Beispiel nicht erzählen, wie Gina da die gefangene und gefolterte Zylonin vom Schiff von der Pegasus entkommt, weil er meinte, das ist auch so. Eigentlich der Haupthandlungsstrang ist erzählt. Also die Schlacht ist geschlagen und Kane ist tot und er sagte, ich glaube, das Publikum ist ja nur noch bedingt empfänglich dafür zu sagen, so und jetzt rollen wir nochmal 15, 20 Minuten auf, wie ist denn das jetzt, wer macht was, wie und wo und wann und ich glaube, er vertraut einfach darauf, dass wir Geduld haben bis nächste Woche.
Ja, also ich denke, das wird vielleicht dann auch in so einem Nebensatz dann oder in einer kleinen Szene vielleicht dann jetzt auch in den kommenden Folgen auch kurz thematisiert werden, aber de facto hast du ja jetzt mit der Pegasus ein genauso großes Schiff wie die Battlestar.
Größer,
und wir haben ja, siehst du, noch größer
und
wir haben ja mit, wir haben ja das auch, aber wir haben ja mitbekommen, dass es schon ein Problem war für die Ressourcen mit der Battlestar alleine.
Ja.
Und ich frage mich jetzt, brauchst du ja doppelt, also wahrscheinlich dreimal so viel Ressourcen wie vorher, weil du einfach auch eine Menge von Leuten auf der Pegasus hast, die versorgt werden müssen.
Mhm.
Und da frage ich mich jetzt, ich erwarte da Probleme.
Dazu könnte ich was sagen, aber ich sage
okay.
nichts.
Ne? Ja, sag auch nichts. Alles okay. Aber
es ist einiges so, stark verkürzt erzählt. Ich habe es mal durchgerechnet. Das hatte ich ja letzte Woche schon erwähnt. Das war im Grunde mal wirklich ein langer Einteiler, Einzelepisode, aus der sie einen Zweiteiler gemacht haben. Jetzt gibt es hier wieder einen relativ langen Recap. Wir haben wieder, glaube ich, über zweieinhalbminütiges Previously On, was total ungewöhnlich ist für die Serie, was dann tatsächlich auch die Nettolaufzeit noch mal schmälert. Und ich habe mir auch gedacht, so ganz streng, hätten sie vielleicht also noch mal irgendwie eine Minute da abzwacken können, hätten sie noch irgendwie eine Szene vielleicht mit Kane mal reinbauen können, wo sie selber so ein bisschen hadert mit sich. Aber ich glaube, wir sehen sie genug hadern hier. Und sie zieht ja auch am Ende ihre Entscheidung zurück. Was wollte ich eigentlich sagen?
Moment, what?
Okay. Okay, hier fehlt im Schnitt ein längerer Abschnitt, in dem ich mit meinen Gedanken ringe und mich frage, wie ich diesen Satz begonnen habe. Aber mir wird sicher später noch einfallen. Und dann werde ich ihn vielleicht gewinnbringend für alle zu Ende führen. Ja, ich glaube aber hier und da waren einfach auch nicht die Ressourcen gegeben. Ich muss auch sagen, wie gesagt, ich bin rundum erzählerisch, allein vom Spannungsaufbau und so zufrieden, Figurenentwicklung mit der Episode, aber es fehlt da doch einiges hier und da und Ron Moore erklärt das immer so ganz charmant weg mit, es fehlt einfach Geld für visuelle Effekte, zum Beispiel um diese bedrohliche Lage für Lee noch bedrohlicher erscheinen zu lassen. Die wollten Leichen um ihn rumtreiben lassen im All und aber ich glaube damals, das Thema so Digital Doubles war noch nicht so präsent oder sie hatten keine Kohle dafür und er meinte, andere Schauspieler dann auch in so ein Gimbal da reinzuschnallen und dann quasi Schwerelosigkeit zu simulieren, das ist halt so aufwendig gewesen. Auch die Schlacht selber ist angesichts der Komplexität, also wie sie geschildert wird, eine Folge zuvor, was sie da vorhaben, hier Ablenkungsmanöver und dann dies und das, wirkt relativ kurz. Also die ist durchaus effektiv, die sieht gut aus. Aber auch da sieht man eben auch einfach, da hat es vielleicht auch einfach ein bisschen am Budget gehakt. Wie gesagt, für mich nicht weiter schlimm, das ist hier eine Serie, die hauptsächlich von den Figuren lebt. Aber ja, man kann im Detail immer meckern.
Ich bin ja immer so, ich sehe das ja immer, also ich meine, gut, wenn es wirklich schlecht ist, sehe auch ich, dass so Sachen schlecht nochmal digitalisiert worden sind. Aber hier in dieser Folge fand ich ja zum Beispiel, als wir dann eben die Schlacht gesehen haben und auch als dann alles in die Luft geflogen ist und so weiter und die Schiffe dann auch in so Formationen geflogen sind und so, da habe ich auch gedacht, das ist aber gut gealtert. Ja. Also das fand ich wirklich, wirklich, hat wirklich gut ausgesehen. Da war ich sehr überrascht.
Mm-hmm. Ich tatsächlich habe ja schon bereits gesagt, das ist ja auch die letzte Folge, war rein, was die visuellen Effekte betrifft, wirklich cool. Wie glaubwürdig findest du diese Dynamik zwischen Kara, also Starbuck, und Admiral Kane, dass die sich, sagen wir mal, auch so ideologisch einander annähern? Weil wir haben in der letzten Folge schon gesehen, so, oh, wir ticken ähnlich, ja, könnte das irgendwie so meine neue liebste Führungspersönlichkeit sein, denkt sich vielleicht Kara. Und jetzt haben wir noch eine Szene hier, wo sie eben quasi sagt, hier, never flinch, du musst es immer konsequent bleiben und es
durchziehen. Was ich nicht verstehe ist, Kara weiß doch aber auch von der Quälerei und Folterei und oder weiß sie, das weiß ich nicht.
Weiß ich nicht, ob das weiß. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vermutlich, aber ich bin mir nicht sicher. Nein.
Also das Ding ist halt, das Thema Folter schließt bei mir schon alles aus. Da mag die Frau noch so durchsetzungsfähig sein oder noch so wenig zögern und so, das ist ja durchaus auch eine Qualität, die man bewundern kann. Hm. Aber im Angesicht der Tatsache, dass sie ihre Vormachtstellung komplett ausnutzt, einfach willy-nilly über Leben und Tod von Leuten entscheidet, wo sie einfach gar nicht die Befugnis hat.
Ja.
Und dann auch noch solche Dinge, also solche Werkzeuge in Anführungszeichen verwendet wie Folter, damit ist die für mich komplett raus. Mhm. Also das ist noch nicht mal, da kann sie noch so viele gute Eigenschaften haben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dann auch am Ende, als Kara nämlich sie dann so verteidigt hat und gesagt hat, ja, also es würde uns vielleicht mal ganz gut tun, wenn wir weniger zögern würden und eher mal so ein bisschen, rigoroser und schneller entscheiden. Und das finde ich, ist ein valides Argument. Gerade auch, wenn man sich anguckt, wie ja auch in der Zusammenarbeit von Roslyn und Adama es oft eben zu Diskussionen kommt. Aber das ist ja auch eben der Führungsstil. Das hat man ja auch im direkten Vergleich gesehen, dass bei Adama immer Kompromisse gemacht werden, dass er, und das sagt er ja auch eben in diesem Zitat, also, dass die Menschen das Überleben sozusagen sich verdienen müssen, so, ja. Und das ist eine weitaus schwierigere Art zu führen, weil du ja dann im ständigen Dialog mit den Leuten um dich rum bist.
Mhm.
Und das geht ja auch eigentlich entgegen der Art des Führungsstils, die das Militär ja eigentlich bevorzugt. Weil Militär ist ja eigentlich, dass du eine Autorität hast. Diese Autorität sagt glasklar so und so und so. Und dann wird es ausgeführt.
Ja.
Und ja, Adama hat natürlich auch eine Autorität, die er dann durchsetzt und sagt, es ist so und so. Aber bevor er das sagt, hat er halt 17.000 Diskussionen mit allen möglichen Leuten. Und diese Zwischendiskussionen, die hast du normalerweise nicht in dieser Kette. Und die hat aber Adama. Und die hat aber Kane nicht.
Ja.
Und deswegen kann ich dann auch verstehen, wenn Starbuck sagt, sie würde sich wünschen, dass es halt einfach stringenter und rigoroser sei, so wie das eigentlich ja im Militär auch sein sollte. Aber führen ist halt immer auch eine Frage des Kontextes. Und hier muss man den Kontext halt einfach sehen. Und wie gesagt, deswegen finde ich, dass Kara sie am Ende dann so verteidigt hat.
Ja.
Ist für mich
Ja.
Also da frage ich mich, wie viel weiß sie? Also wie viel Vorwissen hat sie? Weil sie hat doch auch mitbekommen, selbst wenn sie von der Folter nichts weiß, hat sie doch auch mitbekommen, dass Kane einfach Leute umgebracht hat oder weiß
ja,
sie?
Woher?
Ich weiß nicht, wer das weiß. Also ich meine,
Fisk steckt das besoffen Tai und Tai geht dann zu Adama und Roslyn.
Aber sonst weiß das keiner, oder?
Vielleicht, wahrscheinlich nicht, nein. Also er gibt dir ja den Auftrag für dieses Attentat, aber er erklärt ja auch nicht die Motivlage. Er sagt ja kein
das
einziges
heißt,
Mal,
kann,
übrigens hier, die ist ganz böse, sondern nur, es ist besser für uns alle so.
Also man kann aber Starbuck auch nicht vorwerfen, dass sie jetzt zum Beispiel im Wissen um diese Diktatur, die Kane aufgebaut hat, jetzt sie verteidigt. Das wirkt so, aber das ist ja dann eigentlich gar nicht so, weil sie hat ja dieses Wissen nicht. Also in dem Fall kann man sie ja durchaus verstehen. Also in dem Fall finde ich das ein valides Argument, dass sie sagt, sie würde sich mehr militärische Stringenz und Struktur wünschen.
Ich habe zwei Gedanken
aber
dazu.
Ich finde es trotzdem schwierig irgendwie. Ich kann mir nicht vorstellen, Starbuck ist ja auch nicht doof. Also man muss das auch mitbekommen irgendwie.
Ist ja auch nicht doof, dass sie tatsächlich diese sehr wohlwollenden, versöhnlichen Worte findet bei ihrer Beisetzung. Weil Adama ist es ja auch wichtig, die Flotte beisammen zu halten. Die Pegasus ist jetzt ein Teil der Flotte. Und du weißt ja, nach dem Tode sagt man dann gerne auch mal nette Dinge über nicht so nette Menschen. Und wir wissen es nicht, wir werden es wahrscheinlich auch nie erfahren. Ich möchte jetzt auch nichts verraten. Ich glaube, selbst wenn ich es könnte ich es gar nicht. Wir wissen nicht genau, was Kara weiß. Sie ist nicht auf dem Kenntnisstand, glaube ich, von Adama und Roslyn und Tai. Ich glaube, sonst hätte sie, glaube ich, nochmal ein viel zwiegespalteneres Verhältnis. So oder so, ob das jetzt irgendwie aus strategischen Gründen geschehen ist, ihre sehr, sehr versöhnliche Grabrede oder weil sie wirklich denkt, Kane war eigentlich eine coole Socke. Das kann ich dir hier nicht beantworten, basierend auf dem, was wir sehen. Aber die ganze Sache so von wegen Respekt für die haben und so weiter, also ich bin mir da gar nicht so sicher. Vielleicht ticken auch Amerikaner ein bisschen anders. Ich bin nämlich total bei dir, so vom Bauchgefühl her, Folter geht gar nicht. Ich meine, das ist mit der Vergewaltigung oder versuchten Vergewaltigung. Wir wissen ja auch, Gina wurde mehrfach vergewaltigt, ganz oft vergewaltigt von ihrem Verhörspezialisten da und von anderen Pegasus-Mitgliedern. Das ist einfach eine Grenzüberschreitung, die geht unter keinen Umständen in Ordnung, genauso wenig wie das Erschießen von Zivilisten oder das Sterben lassen, zurücklassen von Zivilisten. Aber nochmal, also wir können eigentlich nur davon ausgehen, dass eigentlich, also dass Kara wahrscheinlich nur von der zylonischen Gefangenen weiß und dass die wahrscheinlich gefoltert wird oder es ihr zumindest nicht so gut geht, weil ich glaube, das wird schon die Runde gemacht haben. Und da könnte man, glaube ich, immer argumentieren, ja, wie es eben hier auf Fisk zu Beginn sagt, als da hier das kleine Folter-Szenario unterbricht, über das wir gleich noch vielleicht noch reden. Das ist eben eine Maschine und die haben mal eben ein paar Milliarden Menschen ausgelöst. Und ich glaube, viele US-AmerikanerInnen blicken auf sowas und denken sich, ja klar, natürlich gehören die gefoltert. Ja, ich meine, was würdest du machen, wenn man dir deinen Partner, deine Familie, deine Verwandten, dein Heim, dein alles weggenommen hättest, hätte gesagt, so. Und dann wird dir jemand gegenübergesetzt und da wird gesagt, und die Person hier, dieser Roboter, ist dafür verantwortlich. Ich weiß nicht, wie viel Mitgefühl hätten wir da? Also ich stelle mir schon solche Fragen tatsächlich, ja. Obwohl mein Bauchgefühl sagt, Kane böse. Alle böse auf der Pegasus.
Ja, das ist halt echt schwierig und ich...
Weil ich mag die auch nicht, aber ich denke, Fisk ist doch im Rahmen seiner Möglichkeiten zum Beispiel ein ganz korrekter Typ. Der sagt zwar hier, scheiß Maschine, er kann keine Maschine vergewaltigen und so. Aber ich denke mir, ja, er hat einen
Punkt.
Naja,
es hat aber auch die Frage, du sagst es, im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und also er hat sich ja auch nicht gewehrt gegen Kane, aber dann wäre er vielleicht nicht mehr am Leben. Also das ist dann halt die Frage.
Ich glaube, basiert auf dem, was wir hier sehen, kann er die Pegasus ganz gut führen, so als leitender Offizier.
Ja, das ist aber dann, ist meine Frage, also ich meine, ich glaube ja, dass die Szene mit Fisk, als er Tyrell und Hilo da hilft, also im Grunde ja, ich glaube, die ist deshalb da, um uns zu zeigen, dass Fisk ein humanerer Kommandant des Schiffes sein wird als Kane. Aber trotzdem, das fand ich nämlich tatsächlich gut an der Szene, macht es ihn ja nicht in Anführungszeichen besser in dem Sinne, weil er sieht ja die Zylonen immer noch als Maschinen und entsprechend behandelt er sie auch. Er sagt, kann man eine Maschine vergewaltigen. Ja. Also für ihn ist es dann trotzdem eine Selbstverständlichkeit, weiterzumachen mit der Folter. Ja. Also deswegen...
Ich wollte eigentlich nur zum Ausdruck bringen, ich wollte nichts entschuldigen. Ich glaube bloß, wir haben ja die Möglichkeit... verschiedene Gefühlslagen zu entwickeln bei Blick auf solche Szenen, also auf das Wissen. Also ich glaube, das ist eine, hier müssen wir nicht drüber debattieren, mit Vergewaltigungen und Töten von Zivilisten, aber diese ganze Foltersache, wir hatten letzte Woche 24 genamedropped, wo es auch zur damaligen Zeit, die Serie lief ja sehr erfolgreich in den Nullerjahren, üblich war, dass Jack Bauer da jede zweite Woche irgendjemanden foltert, um an Informationen zu kommen und das wurde eben auch nicht hinterfragt. Also das war eigentlich total okay. Das war eben der Go-To-Move für Jack Bauer. So, oh cool, potenzieller Terrorist, erstmal irgendwie an den Stuhl gefesselt. Und ein bisschen Waterboarding und so. Also furchtbar alles.
Ja, aber vielleicht ist es tatsächlich so, vielleicht, also ich meine, ich bin ja jetzt hier im Jahr 2026.
Ja.
Vielleicht kann ich das gar nicht anders sehen. Also
nein, kannst du nicht.
Weißt du, die Perspektive von damals kann ich ja jetzt rückwirkend so nicht einnehmen. Ich kann dir gar nicht sagen, ob mir das damals irgendwie groß aufgefallen wäre.
Tja.
Also oder so, oder aufgefallen natürlich schon, aber aufgestoßen sozusagen, wie es mir jetzt das tut. So.
Ja. Naja, ich glaube auch, aber, um das mal abzuwickeln, also auch
ja,
von meiner Seite.
Das ist auf jeden Fall eine Diskussion, die Folge anschiebt und das finde ich grundsätzlich gut.
Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass Ron Moore und sein Autorenstab, das ist schon tendenziös. Natürlich sollen wir tendenziell eher die Pegasus-Crew in Gänze mit vielleicht ein, zwei Ausnahmen, wie diesem Ingenieur Laird oder wie der heißt, richtig fies und blöd finden. Das ist mir schon klar. Ich meine nur, es gibt durchaus so dieses kleine Möglichkeitsfenster, in dem man sagt, ja, vielleicht haben sie zu Lohn auch verdient. Auch wenn sie doch so nett sind und so menschlich aussehen und so weiter und so fort, ja.
So, wir sind jetzt ein bisschen gesprungen, jetzt weiß ich gar nicht.
Lee ist überrascht, dass Rosalind gesagt hat, hier, bring doch Kane um. ich fand die Szene ganz süß. Für mich fühlte sie sich so auch so ein Ticken redundant an, außer dass Lee eben erkennt, oh, Rosalind ist vielleicht doch nicht da irgendwie die spirituelle, nette Heilsbringerin. Also ist sie auch, aber eben auch eine ganz schön taffe Braut.
Mhm. aber stimmt, gut. Das hat sich aber letzte Woche ja schon angekündigt und das wird jetzt ja quasi nur fortgesetzt, mhm. Genau.
Wollen wir über Lees suizidale Gedanken sprechen? War das für dich schlüssig?
Ja, okay. Lees suizidale Gedanken.
Habe ich das richtig formuliert? Ist das korrekt so? Ist das korrekte Wording? Okay.
Ja, ja. Fand ich tatsächlich einen sehr guten Story-Move am Ende, weil ich nicht damit gerechnet hätte. Es kommt für mich ein bisschen völlig überraschend, weil ich keine vorherigen Anzeichen dafür gesehen habe. Also natürlich hat man mitbekommen, dass er frustriert ist. Hm. Gerade auch jetzt, er hat ja sowieso ein bisschen was durchgemacht. Also er hat seinen Vater verraten, dann hat er irgendwie zu Rosalind gehalten, dann hat er zu seinem Vater gehalten, jetzt kam dann plötzlich Kane und der ihn da irgendwie die ihn da unter seine Fittiche irgendwie reißen wollte und ihn dann aber komplett entmachtet hat. Und also der ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, Spielball zwischen allen Mächten, so ein bisschen.
Ja.
Und ich kann also verstehen, dass er da frustriert ist und dass er das anstrengend findet und so weiter. Aber ich hatte nie das Gefühl, wenn wir ihn gesehen haben in irgendwelchen Szenen, dass er suizidgefährdet ist oder zumindest in eine Depression reinrutscht oder sowas. Hm. Deswegen war das jetzt tatsächlich für mich super überraschend. Auf der anderen Seite ist es natürlich erklärbar, wir sehen ja, wie er da im Raum schwebt und das Gefühl, das er hat, während er da in diesem Raum schwebt oder in diesem Raumanzug und ihm die Luft ausgeht, ist ja ein positives. Also ich meine, es ist da eigentlich ein schönes Gefühl, wenn man das Gefühl hat, man treibt im Wasser, man guckt in die Sonne und man liegt da so, weißt du, also es ist ja eigentlich positiv. Mhm. Und das ist ja das, was er vornehmlich eben hat, als Halluzination. Man hätte ja auch vielleicht eine durchaus albtraumhafte Halluzination haben können, das weiß man ja nicht. Aber das war der Platz, an dem quasi sein Gehirn gegangen ist, als er weniger Sauerstoff hatte. Und ich kann verstehen, dass man dann vielleicht argumentiert und sagt, dieses Gefühl der absoluten, vielleicht Zufriedenheit oder dieses Herausgenommensein aus dem System und einfach gar nichts fühlen vielleicht auch oder nur positiv fühlen oder so, dass das ein Zustand ist, nach dem man sich sehnt, weil man raus möchte aus dem Chaos, in dem man halt in der Realität lebt.
Ja.
Und wenn dieser Zustand einer ist, den er anstrebt und er das Gefühl hat, das ist ein Zustand, den kann er nur kriegen durch Suizid, dann finde ich, ist es verständlich, warum plötzlich diese suiziden Gedanken da sind. Aber richtig erklärt wird es halt nicht.
Ich frage mich deswegen, ob man hier von Selbstmordgedanken oder suizidalen Gedanken überhaupt sprechen kann, weil es ja natürlich nicht komplett von ihm selbst entschieden ist. Und hätte ihn jemand gefragt vor dem Einsatz, willst du hier aber dabei draufgehen, hätte er mitnichten gesagt, na klar, ab in den Tod, irgendwie so Kamikaze-Einsatz, ole, wohl kaum. Aber ja, er lässt es dahinziehen, er schließt seinen Frieden damit zu sterben, vielleicht auch aus Vernunftsgründen oder Erfahrungsgründen, weil er weiß, er treibt da allein im All und verliert gerade immer Sauerstoff. Und wenn jetzt nicht innerhalb der nächsten ein, zwei Minuten jemand kommt, ist er sowieso tot. Ich meine, so weit formuliert er das eben auch nicht aus, als er das am Ende dann Kara gegenüber offenbart. Ich habe mich auch gefragt, überraschend ist es ja, dieser Move, dieses ich gebe auf. Andererseits, Das finde ich tatsächlich auch dramaturgisch sehr, sehr gut. Trotzdem überraschend und trotzdem für mich komplett nachvollziehbar, dass er in der Situation sagt, okay, weißt du, ist jetzt auch gut. Ich kann jetzt gehen. Weil er sieht, die Schlacht wird gewonnen. Er ist quasi an einem Punkt größtmöglicher Machtlosigkeit in seiner Karriere angekommen. Das Verhältnis zu vielen Personen einfach zerrüttet und das einfach das Jenseits, ich nenne es jetzt mal so, ohne gläubig zu sein, ein besserer Ort vielleicht ist für ihn, ja, durchaus eine Option. Und es ist natürlich dafür da, um das, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen zu spiegelbildlich zu erzählen, zu der Erzählung hier von Gina, die eben sagt, ich kann mich nicht umbringen, weil das würde dem Willen meines einen Gottes widersprechen. Und da haben wir natürlich einen schönen Kontrast dazu. Aber
sterben will sie ja trotzdem. Also sie möchte ja, dass Bolter sie dann erschießt. Ja, genau.
Aber sie kann sich nicht selber richten, wohingegen eben Lee in dieser Folge die Entscheidung trifft, quasi sich, ich möchte nicht sagen, sich selber zu richten, ist ja auch Quatsch, aber einfach sein Leben schneller zu einem Ende kommen zu lassen, als es möglich oder nötig wäre.
Die Frage ist halt natürlich auch, ist das ein temporärer Zustand aufgrund eben der Dinge, die er erlebt hat, oder ist das tatsächlich jetzt wirklich der erste Schritt in eine kommende Depression, die einfach länger nach sich ziehen wird, Dinge. Das Problem ist, Lee muss funktionieren auf der Position, auf der er ist. Und er ist ja theoretisch auch jetzt wieder dann auf dieser Position, er ist ja jetzt keck, also es ist ja nicht Starbuck, die keck ist auf der Battlestar, sondern es ist eigentlich ja Lee. Er ist, glaube ich, momentan ja auch mindestens einen Tag lang krankgeschrieben. aber trotzdem, also ich sag mal so, ehrlich gesagt wundert es mich eher, dass nicht das ganze Schiff in Depression versunken ist. Also entweder haben die ganz, ganz viele tolle Medikamente an Bord, so Stimmungsaufheller und Antidepressiva, oder ich weiß auch nicht. Also diese Story um Lee, wenn die jetzt weiter gesponnen wird, was ich erwarte, dann ist das natürlich exemplarisch, denke ich mal, für viele an Bord. Ja. Also ich bin da gespannt, was sie draus machen. Weil Lee ist halt ein Typ, der muss an der Stelle funktionieren, und ich schätze den auch so ein, dass der funktionieren will. Und dann versucht er das, und am Ende kann das eigentlich nur schief gehen.
Ja.
Aber wir werden sehen, wie das weitergeht.
Ja.
Ja. Ich fand auch interessant natürlich in dem Gespräch mit Starbuck, die dann da auf seinem Bett mit ihm da saß, dass im Hintergrund ja
Duala. Die.
Danke. Wir verstehen uns doch so. Immer den Namen einfügen, wenn ich kurz zögere. dass Duala da auch gelauscht hat, also beziehungsweise ja doch deutlich mitgenommen war auch von diesem Gespräch und das, was sie gehört hat. Ich weiß nicht. Also, dass Duala da auch irgendwie gelauscht hat, fand ich auch irgendwie ein bisschen komisch. Mhm. Aber offensichtlich ist sie halt auch an Lee, also das haben wir mitbekommen, auch an Lee interessiert.
Ja. Und die haben eben diese gemeinsamen Schlafräume, was mir auch nicht so bewusst war, glaube ich, bis zu der Folge, zu Beginn der zweiten Staffel, wo man dann eben auch wirklich mal sieht, die sitzen da zu 8 oder 10 oder 12 Betten, sind da immer so in einem kleinen Raum, ja.
Also ich fand es ein guter Move und ich hoffe, sie machen aus der Storyline noch was. Aber ich befürchte, sie werden da erstmal eine Zeit lang jetzt ihn funktionieren lassen.
So. Ja. Also so mit Blick auf das, was ich hier schon an Handlung zusammengefasst habe und auf das, was da noch kommt, ist es eine super morbide, düstere Folge. Mhm. Das tut mir fast schon so ein bisschen leid, weil ich sowieso gerade nicht in der totalen Happy-Happy-Joy-Joy-Stimmung bin und jetzt mit dir über solche Sachen reden muss, wie Suizid und Attentatsversuche und Folter, Vergewaltigung und das alles. Oh.
Aber ich finde ja gerade gut, dass diese Themen in dieser Art aufbereitet werden.
Ja.
Und einfach zur Diskussion führen. Jeder wird dann auch wahrscheinlich eine andere Meinung haben.
Ja, das ist crazy, wo wir hingekommen sind, muss ich jetzt nochmal sagen. Wir sind in Folge 12 der zweiten Staffel eines Battlestar Galactica, Kampfstern Galactica Remakes. Eine Serie, die sehr, sehr darauf fußte, auf so das beschwingte Abenteuer der Woche, wo unsere Helden wieder glänzen dürfen, am Ende alle freudestrahlend da rausgehen und sich High-Fives geben und so eine Zigarre anzünden. Und wir sind hier, ich meine nicht, dass jede Folge von Battlestar Galactica so aussah, mitnichten. Ich habe auch ein paar gesehen, das stimmt nicht. Aber es war schon so der grundsätzliche, sagen wir mal, Tonalität der Serie. Und jetzt sind wir hier an einem Ort, wo es echt nur um so, boah, ey, ein Klopper thematisch, tonal nach dem anderen.
Ja.
Boah. Ey, okay.
Also da haben sie was richtig gemacht, sage ich mal.
Ja, ich glaube, nach den so Oldschool-Fans haben sie alles falsch gemacht.
Ja, natürlich. Also ich meine, es ist natürlich schon starker Tobak, muss man ja wirklich sagen. Aber dass diese Themen überhaupt so hier verarbeitet sind, dass sie zu einer Diskussion an sich führen, das zeigt ja nur, dass da einer eine clevere Storywriting betreibt. Und es funktioniert für mich halt auf allen Ebenen. Es funktioniert als Geschichte. Gut, wir haben jetzt schon kritisiert, was wir kritisieren möchten, haben wir schon kritisiert. Aber es funktioniert grundsätzlich als Geschichte. Es funktioniert als in der Art, wie es inszeniert ist. Es funktioniert auch mit dem einen oder anderen Erzähltrick. Also dieses und vor 48 Stunden. Ja. Und es funktioniert natürlich auch, indem man eine Figur wählt, die dem Publikum ans Herz gewachsen ist, jetzt wie Lee eben, dem man ja mitleidet und wo man auch irgendwie natürlich ehrlich gesagt ein bisschen liebt, ihn zu quälen. Das ist ja also so ein klassischer Lieblingsfigurenwump oder so, ja. Also, das heißt, das sind alles so Dinge, das funktioniert einfach. Und dazu kommen dann noch die Effekte, die gut funktioniert haben. Ich war zufrieden mit der Schlacht, ich war zufrieden mit der Action. Also du hast so ein bisschen auch, du hast eine schöne Balance gehabt zwischen Action und wirklich substanziellen Diskussionen. die angestoßen worden sind. Also das hat für mich durch die Bank weg alles wirklich funktioniert. Und ich bin auch sehr zufrieden, dass das quasi die Conclusion von dieser Storyline ist, weil du da halt auch zufrieden rausgehst aus diesem Mini-Story-Arc, den wir jetzt über 3 Episoden bekommen haben.
Ich finde eben, man merkt richtig. Und wie gesagt, ich singe immer so ein Loblied auf die Serie, weil ich sie eben sehr, sehr gerne mag. Aber du bist jederzeit herzlich willkommen, da reinzugehen und zu sagen, Moment mal, das geht auch noch besser. Aber ich finde viele, und ich sage jetzt nicht die Mehrheit, aber viele Serien, gerade so im Network-Fernsehen oder sagen wir mal so Serien auf dem Qualitäts- oder Production-Value-Level, wie wir Battlestar sehen, was ja keine super große Prestige-Serie ist, die damals bei HBO lief oder so, sondern so eine Nischen-Spartensender, ne, das läuft eben eine Stunde nach Stargate abends, Serie gewesen ist. Die neigen eben sehr dazu, Figuren zu erzählen, sehr stark verkürzt, und gerade wenn eben neue Figuren etabliert werden müssen, daraus so eine Character-Episode zu machen, wo wir dann quasi ganze Backstory serviert kriegen und dann erlebt die Figur eben noch ein Abenteuer, kämpft mit ihren inneren Dämonen oder äußeren Dämonen und am Ende rehabilitiert sie sich oder andere, wie auch immer. Also, sag mal so, das ist so auch so eine typische Art und Weise, Figuren zu erzählen. Das hat eben auch Star Trek oft gemacht. Also Star Trek profitierte langfristig natürlich davon, dass diese Serien alle unglaublich lange liefen. DS9, Voyager, TNG, die liefen ja alle 170, 180 Episoden lang. Und dann war man natürlich unglaublich vertraut mit denen. Aber auch die führten ihre Figuren zum Teil ein mit, und hier ist die Riker-Folge und hier ist die Data-Folge und hier ist die Geordi-Folge. Und das ist eben, das hinterlässt weniger, möchte ich sagen, zunächst, also wie gesagt, die hatten den Glück, einfach, dass sie unglaublich lange liefen und hinten raus. Aber weniger bleibenden Eindruck, als wenn du das machst, was hier eben Battlestar macht, nämlich im Grunde wirklich das auch wie so eine Ensemble-Show zu behandeln und jeder Figur in jeder Folge ein bisschen was zu tun geben. Es fällt sogar auf, tatsächlich, wenn es mal einzelne Folgen gibt, wo Starbuck nicht auftaucht oder Boomer nicht auftaucht. Aber ansonsten hast du fast in jeder Folge immer so 2-3 Minuten mit der Figur, und dadurch, nur um zu dem Punkt zurückzukommen, den du gerade erwähnt hast, mögen wir eben Lee so. Und ich glaube, wir würden Lee nicht so sehr mögen oder wäre uns noch nicht so ans Herz gewachsen, vielleicht sind die Worte jetzt ein bisschen groß, die ich wähle, wenn wir jetzt nur so bisher 1-2 Lee Adama Action-Episoden gehabt hätten und ansonsten gar nichts über seine Figur wissen. Aber dadurch, dass er immer so im Hintergrund rumschwirrt und mit Starbuck redet und mit seinem Vater redet und auch diese großen inneren Konflikte hat, die sich nicht, seine Dämonen, die sich nicht mit dem militärischen Gefüge da verstehen, vereinbaren lassen, sehr, sehr gut, ist er uns eben so nah. Und dann kann man auch sowas hier, wie nennt man das, pullen, also so ein Move hier machen, wie das dieses so, und er gibt auf. Und trotzdem sitzt man da und denkt sich nicht, was? Sondern, ja stimmt, jetzt wo du es so sagst.
Ja, und es hat auch den Impact dann eben, genau. Diese verschiedenen Storylines von den verschiedenen Figuren, ich finde, das hat halt Vor- und Nachteile. Ich meine, wir haben ja auch schon gesessen mit Episoden, wo wir gesagt haben, wir haben das Gefühl, da werden einfach Handlungen reingezwungen in die Episode und so vollgestopft, dass du dann am Ende irgendwie gar nicht mehr hinterherkommst oder das alles super überfrachtet wirkt. Und da hat man dann so ein bisschen das Gefühl, die Macher hatten so ein Komplettierbedürfnis. Ja, ja. Also nach dem Motto, es muss jeder einmal vorkommen. Aber wenn es funktioniert, so wie in dieser Folge, dann ist es wirklich großartig.
Ich betone es auch jetzt nochmal ausdrücklich, dass es hier so gut und in den vorangegangenen paar Episoden so gut funktioniert hat, weil ich kann schon mal vorwegnehmen, es gibt ja noch 1-2 Folgen in Staffel 2, wo das dann nicht mehr so gut funktioniert.
Es ist total spannend, wie viel Auf und Ab es dann doch in so einer Staffel gibt, oder? Also Wahnsinn.
Die Staffel ist ja auch nicht eben kurz mit 20 Folgen.
Ja. Naja, also aber hier bin ich doch durchaus zufrieden. Ich überlege gerade, haben wir denn eigentlich noch
was? Ja, vielleicht noch, um den Teil der Handlung abzuschließen, den ich bisher verlesen habe, nochmal also dass Adama den Attentatsversuch abbricht, ist für mich nachvollziehbar, mit welchen Worten er ihn abbricht, ne? Nochmal quasi mit dem, indem er sich selber zitiert aus dieser Rede, die er in der Miniserie gehalten hat, so von wegen, was war das? Value of Mankind? Oder?
It's not enough to survive. One has to be worthy of
survival. Genau, es ist nicht genug zu überleben, man muss das Überleben auch würdig sein, auch so mittlerweile ein geflügeltes Wort.
Ja, finde ich ein ganz, ganz, ganz großartiges Zitat und gerade auch in diesem Kontext enorm passend und zeigt natürlich auch sehr deutlich Adamas, ich sag mal, Motto oder Grundeinstellung. Denn wenn man das jetzt mit Kane vergleicht, würde ich sagen, die hat das anders, dieses Motto. Also die würde sagen, Survival is everything, also Überleben ist alles, egal wie, unter allen Umständen.
Ich fand es, also mir geht es so ganz kurz, Adama, der Rückzug hat mich nicht überrascht. Bei Kane ja, aber vor allem nach ihren flammenden Worten, so von wegen never flinch, also niemals zurückziehen, hat es mich schon überrascht.
Ja, also ich finde es aber auch lustig, weil dieser Move von Adama, den wir ja eigentlich gut finden, würde ich jetzt mal behaupten, bestätigt natürlich aber auch total Starbuck. Die sagt, ich würde mir mal rigoroseres Durchgreifen wünschen, dass man, wenn man einen Plan dann einfach fast das auch alles durchzieht. Ich meine, in dem Fall fand sie den Plan von vornherein doof und gut, dass er deswegen jetzt nicht stattfindet. Also sie bestätigt ja dann Adama ja am Telefon auch und da muss man ja bedenken, alle können zuhören. Deswegen musst du da auch verklausuliert halt sprechen. Aber dann sagt sie ja auch, guter Move, also guter Plan so. Und andersrum ist es ja dann auch genauso, wenn Kane dann mit ihrem ersten Offizier spricht, wobei wir da ja nicht hören, was genau sie sagt, sondern wir sehen nur das Gesicht von Fisk, der halt einfach nur entsetzt die ganze Zeit aussieht. Und die hätte ihm sonst was erzählen können. Nichtsdestotrotz, ich habe das Gefühl gehabt, dass sie gemerkt hat, dass Adama, was auch immer er an Plänen hatte, weil ich glaube, sie hat einfach vermutet, dass er Pläne hatte. Ich glaube, sie hat gemerkt durch das Telefonat mit Starbuck, das er dann hatte, dass er seine Pläne zurückgezogen hat oder gestoppt hat oder wie auch immer. Ich finde, das kann man problemlos durchschauen, ja. Und ich meine, Kane ist eine intelligente Frau, die, ich glaube, die hat das schon verstanden. Und in dem Moment, in dem er seinen Plan stoppt oder sein Vorgehen stoppt, in dem Moment stoppt sie ihres auch. Weil ich glaube, ihr Plan war sozusagen eine vorgenommene Rache oder so eine Art vorweggenommenen Schutz. Weißt du, so nach dem Motto, wenn er das macht, dann mache ich das, um ihm zuvorzukommen. Aber in dem Moment, in dem er dann sagt, er macht es doch nicht, ist es nicht mehr notwendig, dass sie das auch macht. Und deswegen hat sie es abgebrochen. Also so habe ich das verstanden. Okay. Es war nicht aus dem Guten ihres Herzens heraus, sondern die Gefahr, weshalb sie das geplant hatte, die ist halt nicht mehr gegeben.
Ach, ich verstehe das richtig. Du hast auch damit gerechnet, also du hast es auch so gelesen, dass Kane ahnt, dass Starbuck zu ihr geschickt wurde, um sie umzubringen.
Also ich habe,
weil da würde ich mich doch fragen, warum greift sie nicht vorher ein? Da kommt die Starbuck mit ungesicherter Waffe und sie wartet erstmal ab.
Ich glaube nicht, dass sie wusste, dass Starbuck sie umbringen soll. Aber ich bin mir recht sicher, dass sie wusste, dass Adama irgendeinen Plan hat. Was dieser Plan dann ist und ob Starbuck involviert ist, das wird wahrscheinlich etwas sein, also wenn ich sie wäre, hätte ich das vermutet. Aber bevor da nicht irgendwas passiert, hätte ich auch nichts gemacht. Ich hätte jetzt vielleicht nicht damit gerechnet, dass Starbuck mich umbringen möchte. Aber ich hätte mit irgendwas gerechnet und mir wäre auch klar gewesen, dass irgendein Plan ja wahrscheinlich gerade im Spiel ist. Und das schon. Also das glaube ich schon.
Ich finde, ehrlich gesagt, die Szene ist für mich gar nicht lesbar. Ich habe genau auf die Gesichtsausdrücke geachtet. Einiges war für mich sehr eindeutig, zum Beispiel einfach im Spiel von dem Schauspiel, dass der hier Colonel Fisk spielt, dass er darauf keinen Bock hat offensichtlich und sehr nervös ist bei dem Einsatz und keine Lust hat, mit seinen Marines hier die Dame zu töten und die Brückencrew zu übernehmen. Aber andere Sachen, wie zum Beispiel Kanes Reaktion oder Nichtreaktion auf Kara, auf die Anwesenheit von Starbuck, die kann ich nicht deuten. Das konnte ich nicht lesen. Also das ist irgendwie, ich glaube, im
aber
Schnitt schon so.
Aber vielleicht ist Kara, ich weiß auch gar nicht, ob sie Kara so ernst nimmt als Gegenspieler. Also ich habe auch das Gefühl.
Glaube ich nämlich auch, ja.
Ich habe auch das Gefühl, also warum sollte man, also Viva, es gibt doch diesen einen, warte, wie geht dieser Spruch? What cares the cookie about the crumbs oder so? Also warum sollte sich der Keks um die Krümel kümmern, so nach dem Motto? Also das war jetzt eine englische Direktübersetzung. Sprich, ich glaube, sie sieht sich so weit über Kara, auch in der Art, sich verteidigen zu können, dass sie nicht als Gefahr ansieht. Ich glaube, sie ahnt schon, dass irgendwelche Pläne im Spiel sind. Ich glaube aber auch, dass sie nicht ernsthaft damit rechnet, dass sie von Kara angegriffen wird. Und wenn es doch der Fall sein sollte, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Hybris, mit der sie rumläuft, dann ist sie davon überzeugt, dass sie keine Gefahr darstellt, weil sie sowieso tausendmal besser ist als Kara. Also so empfinde ich das. Und in dem Moment, in dem dann aber sie mitbekommt, dass Adama seine Pläne eben stoppt und oder zurückzieht und oder aber ändert, also auf jeden Fall keine Gefahr mehr für sie ist, in dem Moment zieht sie ihre Pläne halt auch zurück. Es ist halt jetzt zufällig so gewesen, dass Kara dann halt eben nichts gemacht hat, so. Aber wenn sie was gemacht hätte, glaube ich, ja. Ich glaube, es ist einfach die Hybris, mit der sie rumläuft, dass sie nicht als Gefahr sieht, weil sie ist halt nur so ein kleiner Käfer da irgendwie und die zerquetscht man halt, wenn es sein muss, so.
Absolut richtig. So habe ich es nämlich auch wahrgenommen, dass sie da keine Gefahr, also sie als Bedrohung nicht wahrnimmt, weil sie eben denkt, ach komm, hier die
Ja.
Die kann ich formen. So.
Und sie weiß genau, ich wollte gerade sagen, sie weiß sie ja auch zu manipulieren, genau.
Ein, zwei Notizen, die ich mir noch gemacht habe zu dem, was wir bereits, den Handlungsteil, den wir bereits besprochen haben, und dann weiter auch im Stoff. Ich fand die in der Szene zwischen dem, mit dem Zwiegespräch zwischen Lee und William Adama, also dem zum degradierten, zum Lieutenant degradierten Lee Adama und Commander Adama, fand ich ehrlich gesagt gut geschrieben und gut gespielt. Und dann Edward James Olmos, die Dialogzeile sagt, she's made of sterner stuff that we give her credit for. Fand ich auch ganz, ganz toll. Ja. Also, und dann ehrlich gesagt natürlich mit dem richtig fetten Diss sein Sohn dann rausschickt, so von wegen, er wolle nicht darüber reden und dann seinen Sohn auch noch mal als Lieutenant bezeichnet. Also,
Verlassen Sie bitte
mal ein Quartier, Lieutenant. Und ich dachte, also nicht nur, dass er nicht Lee oder Sohn sagt, sondern eben auch noch, und ich rede nicht mit dem Rang an, zu dem du gar nicht degradiert wurdest. Schon,
ja, also ich sage, it's complicated. Diese Beziehung zwischen Lee und seinem Vater, also, und in dem Moment, in dem man dann meint, oh, jetzt haben sie endlich mal einen Schritt aufeinander zugemacht, kommt dann wieder sowas, weißt du?
Ja.
Wo du dir auch denkst, oh, naja.
Und ich fand ehrlich gesagt, es ist ein kurzer Moment, aber Ty und Fisk, die beiden XOs, haben auch einen kleinen Moment und man merkt, es sind, möchte ich sagen, die sind beste Buddies jetzt, aber ich glaube, dieses gemeinsame Saufen hilft. Und,
und eben auch die Tatsache, dass beide auf der gleichen Position sind und beide irgendwie nachvollziehen können, was der andere leiden muss sozusagen in dieser
Fisk
Position.
Fisk kommt jedenfalls darüber von der Pegasus mit den ganzen Marines und sagt, ja, wir gucken hier mal, wir stellen mal. und Ty so, nö, ist schon gut so, macht mal, scheint total fein eigentlich damit zu sein. Ja.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist mir in der letzten Folge schon aufgefallen, als sie das erste Mal miteinander trinken, sagt ja Fisk irgendwie, dass das ja so toll wäre, dass sie da irgendwie so ein Destillierapparat haben, weil sie hätten ja keinen auf der Pegasus und so. Und da habe ich mir nur so gedacht, toll, die Pegasus hat so viel mehr Ressourcen und ist so viel moderner, da wird doch irgendeiner an Bord wohl dabei sein, der so eine scheiß Destillieranlage bauen kann, oder? Also das war so ein bisschen okay. Na gut.
Vielleicht unter seiner Führung, aber nicht unter der von Admiral Kane.
Nicht Zivilisten, Zivilingenieure können sowas nicht.
Ach so, eine Sache sollte noch erwähnen, der Vollständigkeit halber, bevor wir uns zu Beginn nächster Folge wieder ärgern, dass wir das nicht erwähnt haben. Lee, also Kara bittet ja Lee um Rückendeckung, hatte ich ja auch bereits vorgelesen, und er kann sie ihr ja nicht geben. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob das auch da rein gewirkt hat, dass er dann sagt, okay, ich habe quasi meine beste Freundin und möglicherweise Love Interest, großes Fragezeichen, enttäuscht. Ich gebe auf, ja, weil er hat sie ja enttäuscht.
Also das wird wohl ein weiterer Punkt in seiner Schuldigkeitsfühlliste sein. Aber ich habe tatsächlich, also er sagt ja dann auch kurz bevor er da komplett sein Bewusstsein verliert und dann ja auch stirbt quasi, sagt er ja, I'm sorry, Kara. Und allein, dass er das so sagt, also ich meine, ich beziehe es eindeutig eben auf die Tatsache, dass er in dem Moment dann halt einfach sagt, sorry, ich kann eben kein Backup für dich sein und nicht dir den Rücken frei halten, so wie das geplant wurde. Aber auch die Tatsache, dass sein letzter Gedanke im Grunde bei ihr ist, hat so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob das so ein bisschen, also ich habe dann doch eher an die Beziehung gedacht und weniger an die taktischen Nachteile. Also das fand ich auch noch sehr spannend, weil zwischen den beiden, aber wir wissen ja auch, zwischen den beiden ist auch super kompliziert, also ja.
Weiter im Text und so ein bisschen, möchte ich sagen, Resterampe, aber noch ein wichtiger Handlungsstrang und dann so ein klein bisschen Resterampe. Bolter findet Zugang zur zylonischen Gefangenen Gina, indem er Äußerungen von Hetzix mit ihr teilt, die also diese getätigt hat in seinem Tagtraumloft da im Vancouver, da am See. Als sie nämlich erzählt hat, sie gehe gerne alleine zu Sportveranstaltungen und kaufe dann immer ein Extra-Ticket. Er verhilft ihr zur Flucht, also Bolter verhilft Gina zur Flucht, doch Gina will weiterhin sterben, kann sich jedoch nicht selber richten. Angespitzt von Bolter, also sowas mit den Worten, ich paraphrasiere, du suchst Gerechtigkeit, jetzt nimm sie dir. Tötet Gina Admiral Kane und flieht vom Schiff. Da fehlen uns Details zu, aber der Rest passiert.
Ich frage mich, ob sie wirklich vom Schiff geflohen ist, weil Bolter hat ja zu ihr gesagt, er kann sie verstecken.
Ja.
Und er hat ein Plätzchen für sie, wo er sie verstecken kann und sich um sie kümmern. Und ich frage mich, ob sie wirklich vom Schiff geflohen ist oder ob sie sich dann in Bolters Versteck begeben hat.
Ja.
Ja. Ich hätte nämlich erwartet tatsächlich, dass sie dann zu Bolter geht, nachdem sie das alles erledigt hat.
Sie wurde nicht gefunden, hat dann irgendwie, glaube ich, in einem Halbsatz erwähnt.
Mehr wissen wir nicht, genau. Wissen wir nicht, also sie wurde nicht gefunden und wir gehen davon aus, sie ist geflohen, so. Mhm. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass sie sich in Bolters Versteck da begeben hat, aber na gut.
Wo ist denn auch Bolters Versteck an Bord der Pegasus?
Wissen wir ja nicht. Also er hat gesagt, er hätte ein Versteck. Ich persönlich hätte ja gedacht, er nimmt sie einfach mit in sein Quartier. Aber das wäre wahrscheinlich zu offensichtlich.
Bolter ist auch so, ich weiß nicht, auch die nervöse, vielleicht ist es aber auch einfach die nervöse Art, mit der James Callison spielt. Es ist einfach so, als Bolter sagt, ich habe ein Versteck, dachte ich auch so, wenn Gina jetzt fragen würde, wo ist das, dann würde er sagen, one moment, I have to think about it.
Genau. Ja, also so habe ich es auch empfunden. Ich habe halt gedacht, der hat irgendwie in seiner Panik, der nimmt die einfach mit in sein Quartier nach dem Motto, da ist eh nie jemand drin außer mir. Also, aber es ist das, also wahrscheinlich ist es so, also das wäre wahrscheinlich so ein Bolter Move.
Ein Bolter Move.
Genau, dass das funktionieren würde wahrscheinlich. Weil ich weiß ja nicht, wie oft da Leute in die Quartiere gehen, in die persönlichen. Zumindest nicht, wenn du ein alleiniges Quartier hast. Das ist aber auch meine Frage. Hat Bolter ein alleiniges Quartier?
Ist er Bolter Pegasus ist sicher nicht?
Er ist ja Vizepräsident, aber...
Mit Sicherheit, ja. Aber an Bord der Galaktika, nicht an Bord der Pegasus. Ja, da befindet er sich ja gerade.
Ja gut, keine Ahnung. Also ich habe auch, wie du, das Gefühl, dass er so ein bisschen nach Strohhalm greift, so nach dem Motto, ich kann nicht beschützen und so, ja. Ich habe mich etwas gefragt und zwar, also in dem Moment, in dem er ja diese Sportstory Gina erzählt, die er ja eigentlich von Six hat und das aber auf sich ummünzt sozusagen, habe ich mich gefragt, ob uns diese Szene sagen soll, dass diese Erinnerung, die ja Six, also Head Six ihm ja mitgeteilt hat, eigentlich in Wirklichkeit seine Erinnerung ist und das für uns eine Bestätigung dafür ist, dass Head Six nur eine Halluzination ist. Mhm. Also, dass er quasi sich in dem Moment seine eigene Erinnerung erzählt hat durch Head Six.
Ja.
Ja, weiß ich nicht. Das war so war noch ein Gedanke, der mir aufgekommen ist.
Ich finde das einen guten Gedanken und auch eine Frage, die ich einfach so offen stehen lassen würde. Aber man sollte darauf beachten, Head Six verschwindet, nachdem Gina diese Geschichte erzählt. Die taucht nicht mehr auf. Die steht nicht mehr hinter ihm. Am Anfang flucht sie noch so von wegen, nein, erzähle das nicht.
Genau.
Und als er die Geschichte zu Ende erzählt hat, ist sie weg.
Ja, und vor allen Dingen habe ich das Gefühl, ja, er will auch irgendwie Head Six ersetzen mit dieser echten Gina sozusagen. Mhm. Ich frage mich, wie viel diese Gina eigentlich sich, also wie viele Erinnerungen die an Bolter hat.
Ja.
Also ob die ganzen Vorerinnerungen hat bis zur Explosion sozusagen oder bis zum Angriff, ob sie die alle hat. Und dann, ich fand noch ganz interessant in der Diskussion zwischen Head Six und Bolter, dass Head Six ja völlig überzeugt sagt, wenn sie das Resurrection-Schiff halt zerstören, dass dann Tausende von Zylonen sterben werden und dass das ja die größte Sünde sei und dass das überhaupt nicht geht und dass diese Sünde gerecht werden würde und so weiter und so fort. Und sie spricht halt von, ich weiß gar nicht mehr, ob sie sagt Tausende oder Hunderttausende, aber auf jeden Fall einige, viele so. Und dann habe ich da nur gesessen und dachte, ja, und ich finde diese Szene hier und diese Aussage gerade so gut, weil wir natürlich ganz deutlich sehen, dass die Zylonen halt in zweierlei Maß messen, weil ein zylonisches Leben offensichtlich deutlich mehr wert ist als ein menschliches Leben. Denn wenn man das also nur mal in Zahlen aufrechnet, und wir wissen ja, theoretisch kannst du das nicht in Zahlen aufrechnen, weil so darfst du eigentlich nicht denken, weil ein Leben sollte genauso viel wert sein wie viele Leben. Aber wenn du es wirklich mal in Zahlen aufrechnest, dann haben die Zylonen Millionen, also nicht nur Millionen, Milliarden wahrscheinlich sogar, von Menschen getötet. Ja. Im Vergleich dazu sind ein paar Tausend zu lohnen noch nichts, ja. Aber offensichtlich wird da halt echt ganz deutlich mit zweierlei Maß gemessen. Und das fand ich noch mal eine schöne Erinnerung daran, wie die Zylonen eigentlich denken.
Ja.
Ja. Es ist nichts Neues, aber ich fand es in dem Moment, dachte ich nur so, oh, du. Also, dass sie halt so wahnsinnig entsetzt war und gar nicht auf die Idee gekommen ist, dann an ihm, die Menschen einfach als lebenswerte Lebensform in dem Sinne dann auch anzusehen. Ja,
ich finde das auch super spannend daran. Ist natürlich dieses typische hegemoniale Denken, was allen Nationen und Kulturkreisen einfach meistens inne liegt, die sagen so, ja, aber meine Nation, meine Art, die ist doch irgendwie die viel wertvollere. Und was kümmert es mich da, wenn jeden Tag 10.000 Menschen in Syrien sterben? Es ist furchtbar, was dem Nachbarskind nebenan passiert ist letzte Woche, da als der Hund das angegriffen hat oder so. Also das ist auch, ja, ich habe aber auch natürlich auch den gleichen Gedanken gemacht. Trotzdem von ihrer Warte aus komplett verständlich. Ich finde diese ganze Szene oder also viele Szenen dieser Folge, aber auch das ganze Szenario rund um Hetzix und Gina und Bolter funktioniert für mich auf so vielen Ebenen so gut, weil es eben auch viele Fragen aufwirft, um die zu klären, und gleichzeitig bringt es eben die Handlung voran, weil in letzter Konsequenz haben wir dann eben Gina, die mit ihrer Knarre dazu zu Kay geht ins Quartier und sagt, hier, Schuss in den Kopf, und dann haben wir auch die Handlung weitergebracht und trotzdem einfach ganz viele offene, spannende Fragen, auf die wir dann vielleicht hoffentlich auch Antwort kriegen in den nächsten Folgen.
Apropos Gina, Selbstmord ist eine Sünde, aber Mord offensichtlich nicht.
Nein.
Wobei, vielleicht ist hier finde ich natürlich auch spannend die Parallele.
Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Ja, aber auch die Parallele der Denke zwischen den Zylonid Menschen. Hm. Weil, also, und zwar Keynes Denke, sage ich mal, oder Fisk Denke, die sagen, das ist nur eine Maschine, ein Roboter, kein Mensch.
Ja.
Also nicht, wird nicht als Leben anerkannt und kann gefoltert werden und kann irgendwie einfach umgebracht werden und so. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei Gina ist es die gleiche Denke, die nämlich sagt, okay, Kane, also Selbstmord wäre ja ein eigenes Leben nehmen, und die Zylonen werden ja von den Zylonen anerkannt als wertvolles Leben, während die Menschen das nicht werden. Hm. Weshalb ein Mord an einem Menschen einfach überhaupt kein Problem darstellt.
Ja, richtig, natürlich.
Also das ist quasi genau die gleiche Denke, nur einmal eben gedreht. Und das finde ich auch noch schön, dass es hier so parallel in den zwei Handlungssträngen uns gezeigt wird.
Die Menschen sind für die Zylonen eine unwerte Rasse.
Ja.
Quasi die Überleben auch nicht verdient haben. Und,
Aber es ist halt natürlich spannend, weil wenn man von dem Akt an sich ausgeht, sollte man ja meinen, dass Mord genauso schwer wiegt wie Selbstmord. Aber offensichtlich tut es hier ja nicht, weil es kommt darauf an, was ermordet wird sozusagen.
Ja, ja. Ich glaube, trotz des, ich möchte nicht sagen Charakterwandels, des Entscheidungswandels, den da Kane vollzieht und sagt, okay, bring Adama doch nicht um, ist natürlich trotzdem Kane eine Figur, um die wir nicht trauern. Also ich traue ein bisschen darum, dass wir Michelle Forbes nicht wiedersehen, aber es ist keine Figur, von der ich jetzt sage, ach, die hat den Tod auch nicht verdient, die arme Sau.
Ich habe mich gewundert, dass sie dann so eine groß inszenierte Beerdigung bekommen hat. Aber ich meine, das musste ja dann sozusagen auch gemacht werden, um Ruhe in der Besatzung einfach dann einkehren zu lassen, weil das hätte ja gar nicht anders funktioniert. Und die Besatzung auf der Pegasus ist ja deutlich eine Besatzung, die für die Politik steht, die Kane betrieben hat, weil das sind ja die alle übrig geblieben sind. Also ein Großteil davon wird wahrscheinlich auch der gleichen Meinung sein. Ich meine, wir haben es ja zumindest in den Soldaten gesehen, die ja die Folter dann auch durchgeführt haben.
Ja, total. Ich glaube auch. Das ist deswegen, weil wir vorher darüber sprachen, denkt Kara wirklich so positiv über Kane oder sagt sie das nur aus strategischen Gründen? Ich glaube, es ist auch zu viel, zu großen Teilen. Natürlich, sie ist der ranghöchste Offizier in der Flotte. Das muss so gehandhabt werden. Ne? Wenn so jemand stirbt, dann gibt es so offizielles, hochoffizielles, großes, pompöses Begräbnis. Aber natürlich ist es auch so ein Deeskalationsmove, was ja viele Politiker dieser Tage, PolitikerInnen, sollte ich sagen, nicht drauf haben. Dass man eben einfach sagt, okay, das könnte brenzlig werden, jetzt lass mal alles Mögliche tun, um die Situation zu deeskalieren und nicht irgendwie die Fronten noch mehr zu verhärten. Und in dem Moment, wo Adama gesagt hätte, Kane war euer korrupter Anführer und wir schießen sie einfach ins All raus oder so, hätte die gesamte Crew der Pegasus gegen sich gehabt. Das ist ja ein Problem, glaube ich.
Ja, Meuterei. Ja. Und die Pegasus hat mehr Leute. Also die Wahrscheinlichkeit, wenn es zum Konflikt gekommen wäre, wir haben ja schon ein bisschen was gesehen davon, wäre hoch gewesen, dass das schief geht. Ja. Und aber das ist zum Beispiel jetzt auch ein Konflikt, den ich durchaus auf kleiner Flamme weiterhin brodeln sehe.
Ja.
Und ich glaube, das wird irgendwann auch nochmal zur Explosion kommen. Mhm. Aber vielleicht jetzt erstmal nicht die nächsten, ich weiß nicht, 10 Folgen oder so, vielleicht auch nicht bis zur Staffel 3, aber es wird definitiv was kommen, denke ich.
Okay. Noch ein Gedanke von wegen offene Fragen und Unklarheiten in Bezug auf Gina, Bolter und Hetzix. Ich fand ehrlich gesagt auch, und ich glaube, da ist auch so ein bisschen Interpretationsspielraum gegeben, interessant, wie, also meine Wahrnehmung war eben, Bolter sitzt da, Tränen in den Augen, ganz verzweifelt, aber eben, er hat eben auch diese Hybris, und deswegen fand ich es auch ganz gut, dass du eben das nochmal ansprachst, so von wegen, ich kann dich verstecken, ja, wo eigentlich, keine Ahnung. Also das ist eben auch so Teil seiner Persönlichkeit, dieses sich ständig überschätzend und er ist das große Genie und wie kann man nur, irgendwie an seiner Brillanz zweifeln. Und ich habe mich eben auch gefragt, ist das wieder diese Hybris, dieser Glaube, alles kontrollieren zu können, oder ist er wirklich verzweifelt, wenn er auch diesen körperlichen, emotional wie körperlichen Kontakt zu Gina sucht und die sich ja offenbar abwendet, weil die eine komplett zerstörte, ich nenne es mal, sie ist ja kein Mensch, Persönlichkeit, Entität, wie auch immer, ein Wesen ist, was eben wirklich zugrunde gerichtet ist und sie das nicht zulässt und er sich also für mich in meinen Augen nach nichts mehr sehnt, als dass sie seine Gefühle erwidert, so von wegen, wir kennen uns doch, du kennst mich doch, nicht küss mich oder so, aber so kurz davor. Und er kriegt das eben nicht. Das fand ich eben auch sehr, sehr spannend.
Ja, oder zumindest so umarme oder so. Ja, genau. Ich weiß halt auch nicht, wie viel. Ja, aber ich weiß auch nicht, wie viel. Also es ist ja auch verwirrend, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, wie viel Head Six und die Six, die er jetzt da vor sich sieht, wie viel da in seinem Kopf übereinander gelegt wird. Weil er hat ein Vertrauen zur Figur Six und sie sieht ja genauso aus wie Head Six, aber sie ist ja einfach nicht Head Six.
Ja.
Ich glaube, er erwartet viel mehr persönliche Bindung, weil sie genauso aussieht und vergisst darüber aber, dass sie eben nicht die Head Six ist, die er kennt. Naja, also alles sehr, sehr kompliziert. Ne? Ich bin auch also gespannt, wie das weitergeht. Und dann haben wir noch eine Szene gehabt, ganz am Ende mit Hilo und Boomer, die ja dann, beziehungsweise Hilo, Boomer und Tyrell, der da im Hintergrund steht und sich das Ganze anguckt. Und ich habe das Gefühl aber auch, also die beiden begegnen sich dann wieder. Ich meine, gut, Boomer ist natürlich immer noch hinter Gitter und sie telefonieren miteinander und scheinen ja offensichtlich glücklich zu sein, dass sie da wieder vereint sind. Aber de facto sitzt er ja, also ist ja Boomer vergewaltigt worden und das weiß Hilo auch.
Ja.
Und das wird natürlich aber nicht thematisiert. Also ich frage mich, ob das zwischen den beiden noch irgendwie nochmal angesprochen wird.
Im Narrativ der Serie, weil ja die Szene, die Version, die Schnittfassung von Pegasus, wo es nicht zur Vergewaltigung kommt, sondern nur zur Vergewaltigung.
Ist die, ausgestrahlt wurde.
Genau, das ist die kanonisierte Version jetzt der Ereignisse. Er sagt ja auch so, oh, they attempted to rape her oder sowas.
Gut, aber ich meine, nur weil sie nicht penetriert wurde, heißt es ja nicht, dass sie trotzdem nicht vergewaltigt
Absolut
wurde.
Absolut richtig.
Aber ja, natürlich, klar, logisch. Aber also das ist so. Also die beiden sind auf jeden Fall froh, wieder da zu sein, weil sie sagt ja auch, sie hat nicht damit gerechnet, ihn überhaupt nochmal lebend wiederzusehen. Ja. Also deswegen, da scheint ja, und man sieht auch die Erleichterung auf beiden Seiten und sie fängt ja dann auch an zu weinen und so weiter. Und
Tyrell scheint das ganz gut zu verknuspern, ne? Also er ist ein bisschen so, wirkt so ein bisschen beleidigt, er schmollt ein bisschen, aber er geht ja dann kommentarlos, dampft ab.
Ich glaube eigentlich, dass er in dem Moment für sich abgeschlossen hat mit der Geschichte. Also er versucht ja, er hat ja schon die ganze Zeit versucht, die Geschichte mit Boomer ad acta zu legen.
Ja.
Und er hat ja eine Zeit lang auch sich quasi selber in die Tasche gelogen, dass der das abgeschlossen hatte, aber hat dann eben gemerkt, nee, es ist nicht der Fall. Und ich glaube jetzt, dass er, wenn jetzt in dem Moment, in dem er Hilo und Boomer zusammen sieht und auch die Reaktion der beiden aufeinander und auch die Tatsache, dass Boomer ihn komplett ignoriert und gar nicht mitbekommt, dass er da im Hintergrund steht, ich glaube, in dem Moment wird ihm einfach klar, okay, hier habe ich einfach Schlussstrich gezogen, die Sache ist für mich erledigt. Und vielleicht freut er sich auch ein bisschen für die beiden, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist er selber fertig.
Ja.
Und ich glaube, das ist halt das, was uns gezeigt wird in dem Moment, in dem man dann sagt, okay, dann verschwinde ich jetzt hier mal still und leise aus dem Raum.
Ich muss auch nur kurz erwähnen, dem Ganzen geht voraus eine Foltersequenz, wieder Folter, 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 Tod, Selbstmord, Krebslein und so weiter. Gott, was für eine Folge. Wo in der Hilo und Tyrell von Pegasus Crewmitgliedern eben gefoltert werden mit so Seifen, die sie in feuchte Handtücher einwickeln und aber dann eben auf den Bauch einschlagen, weil ne, man sieht da keine Verletzung, tut trotzdem sau weh, alles ganz furchtbar. 1:1 so, auch gesehen in Filmen wie Full Metal Jacket, aber wahrscheinlich auch ungefähr 1001 Knaststreifen oder Knastserien.
Ja.
Fand ich schon relativ hart. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, das ist immer so ein bisschen blöd, das zu sagen, ob wir das brauchen. Ich finde, die Pegasus-Crew ist eklig genug und Hilo Tyrell haben genug gelitten, aber gut, sie ist da. Ich denke, das ist primär dafür da, für eine Szene, die wir wahrscheinlich tatsächlich brauchen, nämlich um so ein bisschen die Figur von Colonel Fisk zu rehabilitieren.
Richtig, ja.
Der zu letzter Konsequenz sagt so, ja, eine Maschine kann man nicht vergewaltigen, also dann immer doch noch da sehr einen harten Kurs fährt. Aber natürlich, der uns dann schon eindeutig als jemand gezeigt wird, der sehr klar nach militärischen Regeln handelt. Und
genau,
das darf eben nicht sein.
Genau, weil er fragt ja auch, wen haben sie da angegriffen? Also, und da meint er, ja, einen Soldaten, der genau wie sie die gleiche Uniform trägt. Das bedeutet, sie sind auf der gleichen Seite. So. egal, was dieser Soldat dann an amorösen Verwicklungen hat oder so, aber der Soldat an sich ist genauso wie ihr und deswegen geht das nicht so, dass man da sich gegenwendet. Mhm. Also da ist doch auch ein sehr, also sehr starker, das finde ich immer so spannend, dass dann diesen Figuren trotzdem so ein ganz starker moralischer Index gegeben wird, auf ganz bestimmte Dinge bezogen. Mhm. In seinem Fall halt auf Militär und so. Ja. Und gleichzeitig ist es aber auch der gleiche Typ, der sagt, ach, ist doch nur eine Maschine, die können wir ruhig foltern. Mhm. Weißt du? Also das ist so dieses Duale in diesem, dieses Zweideutige in diesen Figuren. Ja, aber also genau, aber ich denke auch, dafür war die Szene da. Ja.
Zwei kleine Momente noch. Dama nähert sich weiter an Sharon an. Wir hatten ja schon in der letzten Folge den Moment aber Dr. Kottl, wo dann Dr. Kottloff sagt, das ist irgendwie unwürdig, menschenunwürdig und dann sich ja Dama entschuldigt hat und hier wiederum sucht er ein bisschen, ich möchte nicht sagen, den Rat bei Sharon, bei Boomer, aber er will schon sie besser verstehen und sie erinnert ihn daran, dass er selber manchmal schon Zweifel geäußert hat am Verdienst der Menschheit oder ihrem.
Ja, aber so eindeutig, wie sie das ja dann gesagt hat, hat er das ja, glaube ich, nicht gesagt, oder? Also ich meinte, vielleicht verdient die Menschheit ja einfach nicht, weiter zu bestehen. Das ist ja ihre
Sie zitiert das, was er ja später auch Kara sagt, mit dem irgendwie One is to be worthy of survival.
Und aber ich meine, ich denke, das Gespräch mit Boomer, das er hatte, das war auch ausschlaggebend dafür, dass er diese Entscheidung dann getroffen hat.
Ja, richtig. Genau. Und mit diesen Worten formuliert hat gegenüber Kara auf jeden Fall. Deswegen auch hilfreiche Szene und natürlich auch nochmal, finde ich, gut einfach für die Figurenentwicklung der beiden, dass man dann eben sieht, die sind auf dem Weg, wohin auch immer, das bleibt abzuwarten.
Ja, ich wundere mich auch, also weil ja dann dieser eigentlich, wir wissen ja aber trotzdem, dass dieser Hass auf Boomer zum Beispiel jetzt auch so in ihm lebt und dann auch immer mal wieder ausbrechen kann. Und deswegen frage ich, also ich bin gespannt, wie das weitergeht, weil dieser Hass ist ja nicht einfach weg dann. Ja, aber kompartmentalisieren.
Sehr schön, ja.
Ja, genau. Deutsch, Englisch. Ich glaube, das musst du sowieso als Soldat können und als Kommandant sowieso. Also genau. Und dann hatten wir natürlich noch die große Abschlussszene, hallo?
Ja, Roslyn, er nennt er dabei nämlich zum Admiral der Flotte. Übrigens eine Flotte, in der die Pegasus unter der Führung von Colonel Fisk verbleibt, wie wir bereits gesagt haben. Und anschließend küsst er sie.
Ja, und aber Kuss und Kuss, das ist natürlich wieder die Diskussion. Also ich meine, wir haben hier ja deutlich eine Roslyn vor uns, die am Ende ihres Lebensweges angekommen ist. Sie ist schwach, sie kann alleine auch nicht mehr ohne Assistenz eben von Billy alleine laufen und so weiter. Also, und sie sagt ja auch selber, sie fühlt sich, als würde sie mindestens ein Jahr lang schlafen wollen. Mhm. Und also man merkt deutlich, dass sie halt wirklich, und wir wissen ja auch, dass Kottl ihr gesagt hat, sind nur noch ein paar Wochen. Mhm. Also so, es geht halt wirklich dem Ende entgegen. Aber trotzdem sitzt sie da halt ja auch in ihren, ich sag mal, Geschäftsklamotten, auch jetzt nicht in einem Schlafanzug oder sonst irgendwas. Mhm. Sie könnte ja genauso gut jetzt auch ans Bett gebunden sein, irgendwie mit einem Tropf oder so. Nee, also sie quält sich da quasi ins Büro, weil sie auch natürlich repräsentieren möchte. Und ich glaube ja, das Verhältnis von, also dieses Verhältnis von Roslyn und Adama, das ist ja sowieso so eins, wo ich nie so richtig weiß. Auf der einen Seite haben sie natürlich wirklich harsche Konflikte gehabt und haben sich dann aber jetzt wieder so ein bisschen zusammen gerauft. Mhm. Aber ich glaube, was beide halt absolut teilen, ist halt diese Schwere der Entscheidungsgewalt auf ihren Schultern. Mhm. Wie die Entscheidungen dann sind, also ich meine, man muss ja nicht immer einer Meinung sein und das sind die beiden ja auch nicht, das ist dann eine andere Frage. Aber alleine diese Verantwortung zu übernehmen, ich glaube, das ist was beide teilen und was auch beide deswegen gegenseitig, also warum sich beide dann gegenseitig besser miteinander verstehen sozusagen.
Ja, ja.
Das ist sowas, worüber sie bonden können.
Genau. Ich glaube, das Ziel ist ein gemeinsames und der Weg zum Ziel dann doch ein bisschen anders. Ich meine, damals versucht es über die militärische Ordnung und über das, was er kann und gelernt hat und seine Leute beisammenzuhalten, die Crew, die Galaktika und die Flotte zusammenzuhalten. Und Rosalinds Way to Go ist eben immer an die Menschlichkeit zu erinnern oder auch Elemente auszumerzen, wie jetzt Kane, von der sie einfach glaubt, okay, die macht die Menschlichkeit kaputt. Hier kommt ein Element einfach gerade in die Flotte, die offenbar nur dadurch ihr Überleben sichert, dass sie alle total entmenschlich schlicht und deswegen muss sie auch beseitigt werden. So habe ich das auch gedeutet, dass sie dann sofort sagt, okay, Kate, die passt nicht hier zu unserer Philosophie, die muss weg.
Ja, und genau, und aber ich glaube halt, dass deswegen Roslin und Adama halt auch beide sich auf Augenhöhe begegnen und so ein bisschen so miteinander, ja, so eine ganz seltsame Form von Freundschaft geschlossen haben. Also ich weiß nicht, aber ich glaube, da ist halt einfach eine gegenseitige Anerkennung und Bewunderung für die andere Person da, aufgrund geteilter Erfahrungswerte, so sagen wir so. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die irgendwie schippen und sagen, oh mein Gott, amorös oder so. Ich habe da jetzt ehrlich gesagt keine Funken fliegen sehen, also zumindest keine Love-Funken. Aber ich habe natürlich trotzdem diese Anerkennung gesehen. Und das war für mich auch dieser Kuss, weil das war ja kein hotter, sexy Kuss oder so, sondern das war eher, ich habe das eher so als eine Art Freundschaft beziehungsweise in dem Fall tatsächlich als eine Art Abschiedskuss empfunden. Also, weil er weiß, sie wird sterben das ist so ein letzter Gruß sozusagen, ein letztes Dankeschön, ja, ich weiß nicht, so irgendwie. Ja, so habe ich das gelesen, also sehr, sehr platonisch alles.
Ja, ich bin vollkommen bei dir. Habe ich auch so wahrgenommen, Moore
untermauerte. Aber es war trotzdem kurz für eine Sekunde, ich so, oh mein Gott! Ja, also das war so, auf den Mund! Weißt du? Das ist ja auch sehr amerikanisch. Also es ist schon auch eine Entscheidung, gerade auch für die Amis zu sagen, er küsst sie auf den Mund. Weil er hätte sie ja genauso gut auch auf die Wange küssen können, ja? Also das ist schon eine Entscheidung zu sagen. Aber ich finde, das passt auch total zu Adama. Also Adama küsst Leute auf den Mund.
Ich glaube auch in jüngeren Lebensjahren, aber vielleicht auch nur, weil ich mich an Edward James Olmos noch in Miami Vice erinnere oder in anderen Rollen, die er gespielt hat oder irgendwie so ein fescher, ich möchte nicht sagen, dass er Miami Vice ein fescher junger Mann war, weil da war er auch schon wahrscheinlich Ende 30 oder 40, also nicht mehr Jungspund. Aber ich glaube schon, dass er in Lebemann war, möchte ich mal sagen, so in jüngeren Jahren. Und ich kann mir schon vorstellen, dass eben jemand wie Adama, dass er dem auch durchaus ein bisschen so, dass er durchaus ein heißblütiger Typ ist, wenn er denn will. So,
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Roslin und Adama was miteinander anfangen hätten können in so 10 Folgen weiter oder so, wenn alle gesund und fit wären und die Situation ein bisschen entspannter. Ja. Aber so ist es halt einfach nur ein Dankeschön. Aber du hast halt ich finde, das ist halt das Schöne an dem Kuss. Es ist für mich ist es eine platonische Geste, Dankbarkeit, Freundschaft. Aber tatsächlich kann man es eben auch lesen mit einem Hauch von Flirten auch drinne. Also das kann man schon so lesen.
Ja.
Und da die Tatsache, und ich finde, in dem Kuss steckt halt Potenzial.
Ja.
Und das ist natürlich,
schön, mit dem Kuss steckt Potenzial. Das ist sehr gut formuliert, ja.
Ich hoffe, dass Roslin noch ein bisschen bei uns bleibt.
Ja. Ich kann das auch unterfüttern und es zählt ja nicht als Spoiler, weil Ron Moore seine Podcast-Kommentare immer kurz nach Erscheinen der Folge auch oder kurz nach Fertigstellung der Folge auch aufgenommen hat. Also sagen wir mal so, diese Production-Line von wir drehen das Ding bis visuelle Effekte rein, Schnitt und so weiter, die war ja relativ kurz, wie es damals in vielen Fernsehserien der Fall war. Die haben das im September oder Oktober gedreht und im Januar wird es ausgestrahlt. Heutzutage undenkbar, wo es dann heißt irgendwie Shooting concluded und jetzt brauchen wir 2 Jahre für die Post-Production. So, aber die zeitlichen Abstände war da relativ kurz. Deswegen äußert er sich auch in seinen Podcast-Kommentaren immer relativ kurz vor oder nach Fertigstellung der Episode. Und spoilert dann eben auch nichts über zukünftige Seasons, wo er dann, also sagen wir mal so, die Audiokommentare, die Jahre after the fact erscheinen, wo dann zufällig da mal gedroppt wird. So, da hätte ja noch keiner ahnen können, dass 4 Jahre später das und das passiert. Also, und wollte ich nur vorwegschicken, ist kein Spoiler, wenn eben Ron Moore sagt, er hat keinerlei Ambitionen zu diesem Zeitpunkt der Serie für irgendein amoröses Verhältnis zwischen den beiden, romantisches Verhältnis. Auch dieser Kuss sei am Set tatsächlich entstanden und improvisiert von den Schauspielern gewesen. Einfach in Absprache mit dem Regisseur, hätte auch nicht im Skript gestanden und wäre letztendlich auf die Initiative von Edward James Olmos gekommen. Einfach auch tatsächlich, wie du es total korrekt, das heißt korrekt, so wie man es eben sehen kann, auch beschrieben hast, als einfach inniger Geste der Freundschaft oder Respektsbekundung. Mit so einem Hauch Sinnlichkeit, ja. Ich habe mir eine Träne weggedrückt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag die Serie sehr. Ich liebe einfach die beiden Schauspieler. Ich finde die super herzig auch zusammen. Ich mag die Dynamik in meisten Szenen zwischen denen und ich habe mich total gefreut, ehrlich gesagt.
Ja, schön. Ich bin ja auch anfällig für sowas.
Ja, weil es eben auch so. Ich glaube auch, dass kurz zuvor, dass er sie Laura nennt, ist einfach so, auch nach dem ganzen Behagen in den letzten Folgen, ich bin da eben auch, ich habe es jetzt, glaube ich, 30 Mal gesagt in unserem heutigen Gespräch, diese Episode ist echt harter Tobak. Du hast da jedes menschliche Leiden und jedes Gräuel drin, was man sich nur denken kann. Über von Kriegsverbrechen, über irgendwie Vergewaltigung und Krebs und Folter und ach, keine Ahnung was.
Suizid, ja.
Suizid, furchtbar. Und dann, ich finde einfach, ich war sehr dankbar auch, dass es auf dieser Note endete und einfach so sagt, das ist nicht alles schlecht. Also es ist einmal also schlecht, dass Rosalind stirbt an Krebs oder noch ein paar Tage zu leben habt. Aber abgesehen davon.
Na, aber ich fand das auch, auch ein schönes Ende. Jo. Aber es war natürlich auch im Direktvergleich. Die Szene davor war noch Lee, der sterben wollte.
Ja.
Und jetzt haben wir dann, aber dann natürlich aber auch dieses Thema natürlich sterben wollen, sterben müssen. Hm. Mord versus Suizid. Wir haben Gina, wir haben Lee mit suizidalen Gedanken, halt im Direktvergleich. Aber wir haben dann auch die Frage nach Töten, also oder Mord und nach Wertigkeit. Ich weiß nicht, ob man von Wertigkeit reden kann. Das ist, glaube ich, zu harsch, aber nach Stellenwert vielleicht von Leben oder so. Und aber dann natürlich auch so dieses Thema, dass ja Rosalind stirbt, die ja eigentlich nicht sterben will.
Ja.
Im Direktvergleich mit den Leuten, die Suizid sich wünschen. Also da auch interessant. Also der eine will und der andere will nicht. Und der nicht will, der muss. Und der will, der kann nicht. Also weißt du, so halt. Also diese ganzen Dinge spielen ja da alle eine Rolle. Also das ist schon alles sehr, sehr schön aufbereitet mit den verschiedenen Storys nebeneinander gespiegelt und aber auch gegenübergestellt.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, also ich fand auch, das war ein sehr schönes Ende und auch ein sehr versöhnliches Ende, das stimmt schon.
Ich glaube, sowas konnte man auch zu diesem Zeitpunkt des Battlestar Galactica Reboots machen, weil da konnte man oder Ron Moore und sein Autorenstab mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass keine alten Fans mehr dabei waren, die gesagt haben, und hier, wo bleibt denn das beschwingte Abenteuer der Woche? Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so eine Folge wie diese, aber natürlich auch die zwei zurückliegenden. Das hätte man in der ersten Staffel, glaube ich, noch nicht bringen können. Und das merkt man auch, wenn man so ein bisschen darauf guckt, wie die Folgen der ersten Staffel strukturiert sind mit A, B und C Storyline und immer noch so ein bisschen Leichtigkeit rein oder mal so Momente des Humors und Rumflaxen einfach jetzt im Kontrast hierzu, wo du einfach mal eine Folge hast. Ich meine, es geht ja auch anders. Wir hatten ja auch andere Folgen, wie hier die Reporterin, die auch mal ein bisschen leichter waren. Aber so eine Folge wie diese hier, wo man einfach sagt, oh, es ist so konsequent düster, ich glaube, das hätte man nicht bringen können vor diesem Zeitpunkt.
Ja. Definitiv. Nee, stimmt, das stimmt. Ich glaube, da hast du recht, ja.
Auf dieser Note.
Da war
jetzt
doch ganz viel drin, ja.
Auf dieser Note enden wir und möchte nicht unerwähnt lassen, dass man uns unter patreon.com/bardoskino unterstützen kann. Dieser Podcast ist komplett werbefrei und unabhängig produziert. Also Britt Marie und ich machen das hier für Ume. Hier fließen keine Werbegelder rein oder irgendwelche Tantiemen von Streamingdienstleistern. Nein, das ist hier umsonst für euch und kommerzfrei und dafür bitten wir um eine kleine Spende unter patreon.com/bahnhofskino. Da kann man uns für kleines Geld unterstützen und hat auch jede Folge eine Woche vorab. So. Nächstes Mal Sabotage.
Jawohl.
Was wird da sabotiert?
Auch interessant. Also, dann freue ich mich auf nächste Woche.
Ja. Epiphanies im Original. Ich mich auch. Und bis dann. Bye, bye.
Tschüss.
Tell me, Admiral. Can you roll a ver? Peg. Frack you. You're not my type.